ist immer eine Mischung aus Dingen, die du schon gesehen hast und Dingen, die du vorfindest und wo du dich immer anpassen musst.
Sind dann schon alle Zahlen da, die du brauchst, um das machen zu können? Und mit welchen Annahmen startest du?
Was ich gemacht habe, und ich würde da nie den Anspruch erheben, dass das eine Blaupause für alle ist. Du versuchst rauszufinden, ob das, was du machst, Kunden interessiert. Am Anfang fühlt sich das in so einer Revenue-Planung, wenn du da einsteigst, auch so an. Also dann bist du derjenige, der die Sales-Schulung macht und du bist derjenige, der mit in den Kunden-Calls ist. Und du machst die mit und du machst die vor und du fährst mit zum Kunden. Baue ich so ein mehrteiliges System, wo ich dann jeden einzelnen Schritt wieder versuchen kann zu optimieren.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Go-To-Market-Podcast von Maren und
Frank.
Wir freuen uns, dass du bzw. ihr wieder eingeschaltet habt, oder?
Freuen wir uns sehr drüber, ja.
Genau. Und wir zeichnen heute direkt im Anschluss zu der vergangenen Folge auf, weil ich habe Fragen, sehr viele Fragen, die ich dem Frank immer schon mal stellen wollte und bisher noch nie die Chance dazu hatte. Deswegen werde ich das heute machen. In den nächsten 90 Minuten erfahrt ihr von Frank, was Skalieren eigentlich bedeutet, wie man SaaS-Companies hoch skaliert, was praktisch dahinter steckt und wie man Teams aufbaut. Ich finde das Thema nämlich wahnsinnig spannend und verfolge immer aus dem Hintergrund, was Frank da eigentlich den ganzen Tag macht. Also im Prinzip ist das viel telefonieren und mit vielen Menschen reden und ab und zu stelle ich dann dazu mal Fragen. Und ich glaube, diese Fragen können auch für andere Menschen interessant sein. Deswegen stelle ich sie heute mal vor dem Mikrofon.
Dabei stimmt das natürlich überhaupt gar nicht. Wir erzählen gar nicht darüber, beziehungsweise ich kann gar nicht darüber erzählen, wie man in SaaS-Companies das macht, weil ich kann nur von mir erzählen und ich kann ein bisschen erzählen, was ich gemacht habe und ich würde da nie den Anspruch erheben, dass das eine Blaupause für alle ist. Ich glaube, ich habe ein paar Sachen gesehen und freue mich darüber zu sprechen, weil ich da auch gerne drüber spreche, weil ich das finde, das ist ein cooles Thema. Aber ich kann jetzt nicht die unglaubliche Weisheit mitteilen, wie man das überall und immer macht.
Da möchte ich jetzt an der Stelle ganz gerne schon mal direkt einhaken, denn was ich da weiß, aus dem Nachverfolgen dessen, was du tust, ist, dass du ja schon immer ein bestimmtes Playbook verfolgst und dich an etwas bzw. jemandem orientierst, der für dich in diesem Bereich ja irgendwie auch eine Art Vorbild ist, richtig?
Ich habe viele Vorbilder, glaube ich, habe viele Dinge von Menschen mir abgeguckt. Und ja, ich habe wahrscheinlich so ein paar Dinge, die ich tendenziell häufiger mache. Ich habe aber auch gelernt, im Rahmen der verschiedenen Dinge, die ich in meiner Karriere gemacht habe, dass man immer auch, ich habe das bei Björn im Podcast gesagt, nennen das so Blueprint-Fehler, dass man halt auch immer aufpassen muss, wenn man irgendwo neu anfängt, dass man nicht denkt, man hat alles schon dabei, sondern es ist immer eine Mischung aus Dingen, die du schon gesehen hast und Dingen, die du vorfindest und wo du dich immer anpassen musst. Sonst erleidet man ganz schnell Schiffbruch.
Okay, gut. Dann war das jetzt schon mal die Einleitung zu dem, was ich gerne heute rausfinden möchte. Ich möchte gerne starten und zwar würde ich gerne einmal von dir hören, was bedeutet eigentlich skalieren? Also alle reden davon, dass man SaaS scalen muss und es gibt alle möglichen Wortspiele und Puns irgendwie dazu. Alle reden darüber. Aber was steckt eigentlich wirklich dahinter? Was bedeutet skalieren eigentlich wirklich, wenn man das jetzt mal so aus deinem Blickwinkel definieren müsste?
Naja, da könnte man jetzt ganz vorne anfangen und sich fragen, warum sind eigentlich Software-as-a-Service-Modelle oder Unternehmen so beliebt bei Kapitalinvestoren, an den Börsen dieser Welt, weil eben genau das funktioniert. Wir haben Möglichkeiten, die Technologie, die wir betreiben, ohne Lagerhaltung, ohne zusätzlichen Aufwand für einen weiteren Kunden, den wir auf das System nehmen, abgesehen von vielleicht ein bisschen Hosting und ein bisschen Onboarding etc., machst du das halt ja, sehr, sehr geringen Grenzkosten und dementsprechend kannst du sehr schön skalieren im Sinne von, das Ding lässt sich so weit treiben, wie du Kunden dafür findest. Die Frage, die man sich natürlich stellt, so kann ich das Produkt, was ich erstellt habe, lässt sich das skalieren, lässt sich meistens aus meiner Sicht relativ früh beantworten. Und dann kommt es aus meiner Sicht immer auf die Execution an.
Wann denn?
Naja, wenn du halt gesehen hast, dass das, was du da machst, das Produkt, was du hast, nimm das Beispiel, wo ich gerade bin, SoSafe, wenn du gesehen hast, dass viele Menschen ein Problem haben, das ist offensichtlich, dass im Falle von SoSafe viele Leute auf Phishing-E-Mails klicken und damit großen Schaden anrichten in Unternehmen, also die Hacker natürlich, aber auch diejenigen, die auf die Phishing-E-Mails klicken. Und dass du da natürlich erstmal ein Problem hast, was du bekämpfst. Und das ist erstmal universal. Und wenn du dann mit der Lösung, die du dagegen hast, in dem Falle Simulation von Phishing-Attacken und E-Learnings dazu, wenn du damit jetzt eine Handvoll Kunden findest, die sehr unterschiedlich sind, in unterschiedlichen Bereichen unterwegs sind und die aber alle bereit sind, dir dafür einen gewissen Betrag zu bezahlen regelmäßig, dann habe ich jetzt vereinfacht ausgedrückt, findest du da ein Product-Market-Fit. Ne? Und also es gibt jetzt irgendwie ganz viele Weiterentwicklungen davon. Die einen sagen dann Message Market Fit, die anderen sagen Customer Market Fit und so weiter. Ich würde sagen, ohne da jetzt irgendwie mal auf die Füße treten zu wollen, ist das alles mehr oder weniger das Gleiche. Du versuchst rauszufinden, ob das, was du machst, Kunden interessiert. Und das nicht nur ein paar, sondern halt auf breiterer Ebene.
Jetzt hast du ja vorhin gesagt, du fängst mal ganz vorne an und bist jetzt aber schon relativ weit vorgeprescht. Das kenne ich ja von dir. Ich würde tatsächlich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen. Und zwar würde ich gerne rausfinden wollen, ab wann lohnt es sich denn wirklich? Also lass doch mal Nummern sprechen. So, also wenn ich jetzt zum Beispiel über mich selber nachdenke, die wenigsten, die jetzt hier zuhören, werden das vielleicht wissen, aber ich komme ja eigentlich aus dem HR-Bereich. Employer Branding ist immer noch so ein Thema, was mich neben dem ganzen B2B- und SaaS-Growth-Thema sehr stark interessiert. Und ist ja auch immer noch so ein kleines Side-Business von mir, das gewachsen ist aus einem HR-Blog, den ich vor mittlerweile fast 10 Jahren mal online gestellt und fleißig mit Inhalten befüllt habe. Und da kommen ja tatsächlich, ohne dass ich da jetzt noch groß irgendwie was mache, immer wieder Anfragen rein zu Consulting-Themen im Bereich HR. So, ganz einfaches Thema jetzt an der Stelle. Kein SaaS-Thema, aber trotzdem. Offensichtlich scheint da ja ein kleiner Product-Market-Fit zu sein, weil sonst würden keine Anfragen reinkommen, sonst würde es keine Kunden interessieren, ohne dass ich irgendwas dafür tue. Jetzt sind es aber am Ende nicht 100 Anfragen im Jahr, sondern lass es mal irgendwie 20 sein. Aber trotzdem, wann sage ich denn, das kann man skalieren?
Ja, gute Frage. Und ich glaube auch da, immer ein bisschen relativ, aber ich glaube, wenn man das versuchen würde, in Zahlen auszudrücken, würde ich immer sagen, sobald du mehr als, ich würde sagen, 25 bis 30 Kunden gefunden hast, die dir dafür einen gewissen gleichen Betrag oder einen ähnlichen Betrag bezahlen würden.
In welchem Zeitraum denn?
Das ist eigentlich egal.
Sage, über die letzten 10 Jahre,
dann ja, du hast natürlich recht. Du hast natürlich recht. Nicht die letzten 10 Jahre. Sondern skalieren geht ja immer darum, dass ich irgendwo was gefunden habe. Und dann habe ich, ich sag mal, innerhalb von 1-2 Jahren, wo ich mich aufgestellt habe, schaffe ich es dann, ich würde immer in ERA, also in Annual Recurring Revenue, denken. Ich habe irgendwas geschafft, ich sag mal so zwischen 200 und 500.000 Euro ERA zu generieren. Das ist je nachdem, was ich für mein Produkt am Markt verlangen kann. Halt irgendwo diese 20 bis 50 Kunden, ne? Vielleicht mögen es ein paar weniger sein, wenn ich ein bisschen mehr für mein Produkt verlangen kann. Vielleicht sind es ein paar mehr, wenn ich irgendwie eher so bei, weiß ich nicht, 10.000, 15.000 Euro ERA pro Kunde liege. Vielleicht ist es aber auch irgendwie, ich kann 50.000, dann sind vielleicht nur 10, 15 Kunden. Aber damit würde ich mal loslaufen und sagen, okay, da würde ich jetzt unterstellen, mehr oder weniger, das waren jetzt keine Ausreißer, das waren jetzt nicht völlig absurd. Genau, es waren keine absurden Cases, die ich da habe, sondern wenn die Motive gleich waren, wenn ich nicht für jeden Kunden wieder das Ding neu erfinden muss, sondern das mehr oder weniger so in Abstrichen nehmen, wie ich das da initial auf die Beine gestellt habe, kann ich davon ausgehen, da finde ich auch noch mehr. Und das ist auch eigentlich immer der Punkt gewesen, wo ich dann zu den Unternehmen, wo ich dabei war, auch mal zugestoßen bin. Man konnte mehr oder weniger immer die Frage des Product Market Fits irgendwo beantworten. Also es gab einen Gründer meistens, der das irgendwie mit begleitet hat, und dann war immer die Frage, okay, wir glauben, wir haben jetzt hier, wir sind sozusagen auf Öl gestoßen, und jetzt geht es darum, eine Förderanlage zu bauen, und wie kriegen wir das jetzt hier vernünftig abgebaut.
Okay, alles klar. Das heißt, wir sind jetzt schon an dem Punkt angekommen, wo du bei Unternehmen dazu stößt. Und in der Regel ist das ja immer der Punkt, an dem der Product-Market-Fit meistens schon gegeben ist und in gewisser Weise, dass der Beweis schon angetreten wurde, dass man das Ganze skalieren kann, und dann holt man dich. In der Regel, wie geht es denn dann weiter? Also wo fängst du an, wenn du neu anfängst?
Also auch hier nur aus der eigenen Erfahrung berichtet, wie habe ich das gemacht oder was versuche ich dann zu tun? Auch hier nochmal gesagt, ich bin nicht in der Lage, irgendwie eine Gründungsstory zu erzählen, weil das habe ich nie gemacht und nie geschafft, sondern es geht für mich immer um diese Skalierungsstory. Und in den Momenten, wo ich das machen durfte, ging es eigentlich immer darum, ja, jetzt sozusagen das Mandat zu übernehmen von einem Gründer, der das schon angeschoben hat, und da den Staffelstab zu übernehmen. Dann schaust du dir das Team an, was du dort hast. Dann schaust du dir die Erwartungshaltung an. Meistens gibt es ja irgendwo eine gewisse Erwartung, die an dich herangetragen wird. Du wirst ja nicht einfach so jetzt dahingesetzt und gesagt, so, mach doch mal, sondern es gibt ja meistens eine sehr konkrete Erwartungshaltung. Eine Umsatzentwicklung, eine Wachstumsentwicklung, irgendwas, was man halt erwarten und erreichen will, was man irgendwo jemandem versprochen hat oder was man sich selber als Ziel gesetzt hat. Und das gilt es dann aufzuplanen. Und dann starte ich eigentlich immer gleich, ich habe das ja auch schon mal erzählt, mit einem groben Plan, ne? Wie kommst du da hin? Rückwärts geplant, was muss dafür erreicht werden? Und planst dir mehr oder weniger so diese ganzen Schritte in der Umsatzgenerierung rückwärts und schaust dann, was du dafür brauchst. Was sind die Bestandteile? Und das legst du quer mit dem, was hast du denn da eigentlich? Also, was für Teams findet man vor, wie viel ist schon vorgeleistet worden, wie ist das aufgebaut worden, vorher muss man was ändern, was sind die Tools, die zur Verfügung stehen, welche Support-Units gibt es und so weiter. Meistens gibt es nicht viel, aber damit fängst du mal an.
Jetzt bin ich ja in der glücklichen Situation, dass ich genau kenne und genau weiß, wovon Frank jetzt gerade geredet hat. Also dieses Wort Rückwärtsplanung ist für mich auf jeden Fall etwas, was wir schon sicherlich zuhauf hier zu Hause durchdekliniert haben, gemeinsam für verschiedenste Modelle. Vielleicht wissen das aber auch nicht alle da draußen. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen genau erläutern. Und was mich jetzt insgesamt auch interessieren würde, ist, kannst du denn da immer schon zurückrechnen? Also wenn du in Organisationen kommst, sind dann schon alle Zahlen da, die du brauchst, um das machen zu können? Und mit welchen Annahmen startest du?
Ja, nee, sind nicht immer alle da. Also die meisten sind nicht da. Viele Hypothesen muss man noch aufstellen. Aber deswegen ist mir das so wichtig zu sagen, wenn ich immer dazugekommen bin, ich rede ja nur aus meiner eigenen Erfahrung, waren gewisse Dinge da. Gewisse Umsatzgrößen waren da, gewisse Kunden wurden schon gewonnen, aus denen man dann auch gewissermaßen anekdotisch ein paar Ableitungen ziehen konnte. Und das versuchst du dann eben in deine Umsatzplanung aufzunehmen. Ich nenne das immer ein bisschen schlaudeutsch Revenue Engine. Letztendlich ist es nichts anderes als eine Umsatzplanung, die du halt machst. Du kriegst ja immer eigentlich in diesen Rollen eine Erwartungshaltung angetragen, die sich meistens in ERA ausdrücken lässt, irgendwie. Sagen wir mal, du willst dann im Jahr 1 irgendwie irgendwas zwischen 1 und 3 Millionen ERA irgendwie generieren mit deinem Produkt oder deiner Sales-Mannschaft. So, dann hast du einen Startpunkt, davon kannst du ausgehen und dann kannst du gucken, okay, ganz einfach überlegt, was zahlt dir denn so ein Kunde im Durchschnitt? Legst du einfach irgendwas fest, was du glaubst, dafür erzielen zu können, wenn du sehr abweichende Zahlen hast. Würde nicht über den Durchschnitt nehmen, sondern würde eher so von so einem Optimum ausgehen, was kann man da generieren. Und dann planst du dich da vorne. Okay, wie viele glaubst du in so einer Sales-Mannschaft im Durchschnitt von einer Vertriebskraft denn da so einen gewissen Zeitabschnitt an Deals holen zu können? Was kann jemand schaffen? Was haben wir bisher geschafft? Da gehst du natürlich erstmal von nicht so großer Effizienz aus, weil das einfach in dem Status noch nicht geht. Und dann gehst du einen Schritt vor. Okay, wie viele Anfragen muss ich dafür generieren, dass jemand so viele Meetings machen kann? Um so viele Meetings zu machen, wie viele Leads muss ich generieren und so weiter. Und das versuche ich irgendwie am besten zu quantifizieren und in einem System auszuwerten, was am besten ab dem Zeitpunkt auch Bestand hat. Das ist oft so der Punkt, dass du dann auch überlegst, ab wann mit welchem CRM-System arbeitest du, womit gehst du vor, bleibst du bei Pipedrive, bleibst du bei HubSpot, gehst du zu Salesforce, das sind genau die Punkte dann, die du dich dann fragst.
Und jetzt hast du davon gesprochen, wie du zurückrechnest und dir quasi selber definierst, was du brauchst für diese Engine, die du dann starten möchtest. Jetzt kannst du das natürlich nicht alleine. Und die Organisationen, in die du reingehst, die wachsen in der Regel innerhalb der ersten 1, 2, 3 Jahre unfassbar schnell. Also jetzt bei SoSafe seid ihr, glaube ich, innerhalb von 2 Jahren von 50 auf wie viele seid ihr jetzt?
Fast 400.
Fast 400 Leute gewachsen.
Aber Gesamtcompany, ne? Nicht nur jetzt Go-to-Market.
Genau, aber ja, trotzdem. Ne? Das ist ja auch einen großen Teil dazu beigetragen, dass das Ganze gewachsen ist. Wie startest du denn da? Also wie behält man den Überblick und wen holst du dir als erstes dazu?
Also auch da nochmal, ich muss was sagen, weil das sonst echt falsch rüberkommt. Ich bin nicht der Grund, warum SoSafe so gewachsen ist. Sondern SoSafe ist gewachsen, weil es ein wahnsinnig smarter Ansatz ist, weil wahnsinnig smarte Gründer sich hingestellt haben und haben gesagt, sie haben eine coole Idee. Und ich durfte ein bisschen dran teilhaben und auch ein bisschen mitgestalten.
Und der Markt ist ja auch ein bisschen, spielt euch ja auch ein bisschen in die Karten gerade, muss man
das ist so sagen. Das ist so. Und natürlich ist das so, dass letztendlich jedes Unternehmen da draußen irgendwo ein Problem hat, wo wir vermutlich irgendwie bei helfen können. Aber auch das ist nochmal wieder eine Unterstützung von dem, was ich gerade gesagt habe. Das war einfach wahnsinnig smart, was die drei Jungs da gemacht haben. Und ich durfte das ein bisschen mitgestalten. Also bevor das hier falsch rüberkommt, dass ich da irgendwie das jetzt da irgendwie zu verantworten hätte. Aber wir haben es vielleicht ein bisschen begleitet und wir haben dann das ein bisschen weiter nach vorne gebracht. Und ja, also am Anfang bist du aber in der Tat erstmal alleine. Also ich erinnere mich an das, was du letztes Mal gesagt hast im Marketing, dass du halt in der Krise irgendwie dann doch irgendwie diejenige bist, die dann mit 8 Armen und 5 AI-Tools halt irgendwie verschiedene Kampagnen bedienst und dann doch irgendwie mit dem Schweizer Taschenmesser sozusagen alles alleine machst. Am Anfang fühlt sich das in so einer Revenue-Planung, wenn du da einsteigst, auch so an. Also dann bist du derjenige, der die Sales-Schulung macht und du bist derjenige, der mit in den Kunden-Calls ist und du machst die mit und du machst die vor und du fährst mit zum Kunden. Du machst die Planung selber, meistens irgendwie auf der Serviette mit wirklich, also wer meine Excel-Skills kennt, der wundert sich immer, was dabei rauskommt.
Oh ja.
Die sind nicht sonderlich ausgefeilt. Das war zu Uni-Zeiten mal besser, aber das reicht normalerweise aber auch. Also du planst es mehr damit, wenn er wirklich grob auf und versuchst letztendlich dann alle Leute, die schon da sind und die vielleicht auch noch nicht da sind, an die richtige Stelle zu setzen und erstmal das Ding anzuschieben. Und das machst du erstmal alleine. Und wenn es dann heißt, okay, wir sehen jetzt die ersten kleinen Zeichen von Erfolg und wir sind auch mutig und nehmen uns mehr vor, dann suchst du die Unterstützung. Und das, wo ich immer für werbe und in meiner Karriere nicht immer geschafft habe, auch wirklich dafür zu Support zu kriegen, ist das Thema Revenue Operations sehr, sehr früh mit an den Tisch zu nehmen. Also auch jemanden dafür einzustellen, der hauptsächlich nichts anderes tut, als für das richtige Tooling-Setup zu sorgen und die richtige Datenerfassung an der Stelle zu sorgen, damit du halt so früh wie du gehst konsistente Basis schaffst, die du dann eben auch später noch verstehst und nicht immer hast, oh, das haben wir nicht verstanden oder oh, da haben wir andere Dinge gemacht, das verstehen wir nicht mehr. Dafür gibt es nicht immer den Support, weil das natürlich Kosten sind, die dann am Anfang keiner sofort irgendwie verstehen kann, warum sie jetzt da sind und wie sie sich im Zweifel auch jetzt gerade sofort auch in Umsatz verstehen lassen. Aber das ist was ich immer versuche und jetzt auch bei SoSafe haben wir das so gemacht, dass wir relativ früh dann auch auf Revenue Operations gesetzt haben. Und dann baust du das nun jetzt mittlerweile nun auch wirklich allseits bekannte SDA oder BDA-Modell auf. Du baust dir die Account Executives und holst die Kolleginnen dann dort rein, die dann eben die Umsatzziele tragen und baust letztendlich dann da erstmal die Neukundengenerierung auf, die du halt brauchst, weil du halt ja noch wenig Bestandskunden hast. Das heißt, es geht natürlich hauptsächlich darum, neue Kunden für dich zu gewinnen. Und je weiter du das dann eben erweitern kannst, überlegst du dir, okay, wo kommen denn meine Anfragen her? Muss ich da selber mich bei potenziellen Kunden melden und diese ansprechen, finden die zu mir, weil ich ein smartes Unternehmen habe, einen smarten Marketingansatz vielleicht schon habe, ein bisschen Content generiert habe, kann ich mir vielleicht sogar schon Marketing leisten, habe ich über eine Citroen oder ähnliches oder vielleicht auch so, weil ich gut gebootstrapped bin, mir ein bisschen was zur Seite legen können, was ich für Marketing investieren kann, kann ich mal auf Events fahren, finde ich vielleicht sogar schon Frühphase ein, zwei Partner, die mir vielleicht helfen, mein Produkt am Markt zu positionieren. Das heißt, ich baue mir so eine Pipeline-Generierungsmaschine auf, die ich dann versuche auch zu optimieren. Also letztendlich baue ich so ein mehrteiliges System, wo ich dann jeden einzelnen Schritt wieder versuchen kann zu optimieren. Also beim Marketing angefangen, versuche ich zu optimieren. Wenn ich dann auf die SDA-Ebene, BDA-Ebene gucke, wie kann ich das optimieren? Wie kann ich halt die Ansprache verbessern? Wie kann ich Qualifizierung verbessern? Wie kann ich gucken, dass ich möglichst früh die Anfragen, die ich dort generiere, einen gewissen Wert zuschreiben kann, damit ich relativ konsistent mein Anfragenniveau auch bewerten kann. Wir nennen das immer Early Indicator, weil wenn ich auf Pipeline gucke, also die Summe aller Anfragen, die ich bewertet habe, zeigt mir das mal ein bisschen schneller, ob ich auf dem richtigen Weg bin oder nicht. Dann geht es weiter Richtung Account Executives. Also kann ich dort wirklich auch die Flanken, die geschlagen worden sind, kann ich die in Torschüsse und Tore verwandeln? Muss ich das optimieren? Wie spreche ich mit Kunden? Wie schule ich da die Leute, dass die sich so aufstellen, dass ein Kunde versteht, was ich da mache? Und dann in der Verlängerung, wenn ich dann sogar schaffe, Kunden damit zu generieren, kommt natürlich der Customer Success Bereich, wo ich dann überlege, wie kriege ich diese Kunden bearbeitet.
Also nochmal zurück zu dem, was du vorhin jetzt gesagt hast. Was holst du als erstes mit dazu? Sich selber als wahnsinnig smarten und begrüßenswerten Move finde, das Thema Revenue Operations relativ früh mit reinzuholen, gerade auch für uns aus dem Growth-Bereich, ne? So, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, in Organisationen zu arbeiten, in denen das einfach nicht von Anfang an vorhanden gewesen ist und einfach vorausgesetzt wurde, dass das ja schon irgendwie alles so läuft, tut es nicht in der Regel. Und es führt leider, wenn man diesen Bereich nicht hat und niemanden hat, der sich darum kümmert, dass die verschiedenen Systeme, mit denen man arbeitet, ob das jetzt HubSpot und Salesforce sind oder ob das Pipedrive und Salesforce sind oder keine Ahnung, was am Ende alles irgendwie Hand in Hand greifen muss, die Daten richtig übergeben und die Daten auch irgendwie Hand in Hand arbeiten, sodass ich am Ende auch richtig auswerten kann und auch schauen kann, welcher Kanal ist denn wirklich derjenige, der am meisten Effizienz für uns hat, dann führt es dazu, dass sich zwei Abteilungen irgendwann richtig in die Haare kriegen und das sind in der Regel unsere. deswegen finde ich das wahnsinnig smart und sehr, sehr begrüßenswert und ich glaube, jeder, der in so einer Organisation arbeiten kann, die darauf Wert legt, der hat definitiv schon mal ja, sehr gute Voraussetzungen zu arbeiten. So, Punkt.
Aber die Konflikte, wenn ich da kurz eingehen kann, sind nicht immer nur zwischen Marketing und Sales, sondern die sind, wenn du kein vernünftiges Tooling hast oder keinen vernünftigen Prozess hast, den du irgendwie in einem Tool, welches es auch immer ist, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich das meistens in Salesforce mache, aber es gibt auch andere Tools und andere Menschen, die sagen, es geht genauso gut in Pipedrive oder HubSpot oder anderen Dingen. Aber es prinzipiell erstmal egal, wenn du das in einem Tool irgendwo abbilden kannst oder zumindest in einer Strecke so sauber abbilden kannst, dass ein SDA weiß, was er machen muss und dass der weiß, wie er das an einen Account Executive übergibt. Weil sonst gibt es da auch riesen Ärger. Wenn ich das, wenn ich einen Kunden abgeschlossen habe und ich versuche, den sauber in die Implementierung zu übergeben und ich versuche, den sauber in die Kollegen im Success-Bereich zu geben und ich kann das nicht vernünftig abbilden, dann gibt es da auch berechtigterweise riesen Ärger, weil natürlich Kunden irgendwo an der Stelle immer verloren werden. Und das ist das, was auf jeden Fall verhindert werden muss. Wir haben den Auftrag, Kunden bestmöglich zu bedienen. Und ein Tool muss dir dabei helfen, wenn du das arbeitsteilig organisierst. Da muss natürlich auch viel Kommunikation am Anfang. Findet da auch viel 1:1 Kommunikation ab. Da reden die Leute auch immer noch direkt miteinander. Aber wir reden ja von Skalierung und irgendwann davon, dass mehr Leute in diesen Prozess reinkommen. Dann musst du das sauber dokumentieren. Und das ist natürlich genauso im Marketing, fängt das an, da fängt der Ärger an, wenn du sozusagen diese Sachen nicht übergibst. Aber du hast so viele Übergabeprozesse, wo prinzipiell, wenn du es nicht sauber organisierst, die Dinge immer schieflaufen.
Ja, Daten verloren gehen auch einfach. Ja, ja, korrekt. Gut, dass wir da schon mal übereinstimmen. ein weiterer Punkt, auf den ich gerne nochmal eingehen möchte, ist, du hast jetzt über ganz viele verschiedene Bereiche geredet. Du hast darüber geredet, ne, Revenue Operations ist für dich wichtig. Dann hast du darüber gesprochen, wie du die Sales-Organisation aufbaust, in der Regel klassischerweise mit einer SDA- bzw. BDA-Ebene. Dazu habe ich gleich noch eine Frage, die schreibe ich mir gleich noch auf, während du gleich redest. wie du dann AIs draufsetzt, wie du verschiedene Ebenen ziehst, Customer Success mit einbeziehst. Das klingt ja schon nach sehr, sehr vielen Menschen. Und jetzt kriege ich das natürlich auch mit. Gute Leute gibt es auf dem Markt ja eigentlich nicht mehr.
Es gibt wahnsinnig viele gute Leute.
Wenig, die, anders. Gute Leute gibt es auf dem Transfermarkt eigentlich. Das stimmt. So. Wie machst du das? Vor allem, also wenn man jetzt, man muss ja jetzt mal sagen, wie viele Sales-Leute habt ihr mittlerweile? 200.
Nee, das stimmt nicht. Die Go-to-Market-Einheit bei SoSafe ist mittlerweile so rund 180, 190 Leute stark. Aber da zählt natürlich Marketing mit dazu, die Kollegen von SDA, AI und auch im Customer Success-Bereich.
Genau, dieser ganze Go-to-Market-Bereich. 200 Leute.
Ja, nicht ganz.
Ungefähr, ja. Sagen wir mal 190. Fast circa 200 Leute. Die Bild würde sagen 200. Über 200. Wo findet man die denn?
Ja, die findest du nicht alle auf einmal. Sondern auch da, wir sind ja nicht, also als ich bei SoSafe dazu kam, war die Company 50 Leute, mein Team waren so 10, 12 Leute, die du irgendwie dann im Sales gefunden hast. By the way, wahnsinnig smarte Leute, die fast alle noch dabei sind, in verschiedenen Rollen gewachsen sind. Ja, wo findest du die? Also wenn du natürlich sukzessive dann wächst, musst du dich fragen, welches Modell betreibst du? Kannst du mit einem System so anfangen, wie ich es gerade beschrieben habe, und brauchst aber Kollegen, die das alle schon 2-3 Mal gemacht haben? Oder funktioniert das mit Menschen, die vielleicht den Einstieg in die Tech-Welt suchen und die du ausbilden kannst, sozusagen on the job? Wir haben uns bei SoSafe für Zweiteres entschieden, weil wir auch sehr schnell wachsen wollten. Das war letztendlich der Ansatz, wo wir gesagt haben, okay, jetzt versuchen wir in den verschiedenen Stellen, die wir dort suchen, AI, SDA sind die am meisten immer ins Auge fallen, aber dann gibt es dann natürlich auch irgendwie sowas wie Enablement, dann gibt es eben, was mir ich eben gesagt habe, Revenue Operations, da gibt es irgendwann Solution Engineers, da gibt es Success, da gibt es Marketing, im Marketing fächert sich dann auf, dann rennst du halt los. Und meistens hast du am Anfang eher Generalisten, die alle so ein bisschen mitmachen können, und je größer du dann wirst du zu, werden, spezialisieren sich die Leute. Ich bin echt froh, und bis heute können wir das eigentlich auch so sagen, dass wir bei SoSafe weiterhin es geschafft haben, Leute zu bekommen, die nicht alle schon wahnsinnige, ausgebildete, fertige Experten waren in dem, was sie vorher getan haben. Die haben wir teilweise auch, und über die freuen wir uns auch. Und das gibt eine wirklich super Mischung im Team. Aber wir haben auch immer wieder geschafft, Leute, die vorher was ganz anderes gemacht haben, mit dazu zu holen, die dann über eine SDA, sag ich mal, Grundausbildung, wenn du so willst, fit zu machen. Und dann haben wir eigene Schulungsangebote und wir bilden die Leute halt dann aus. Und das funktioniert in so einem SaaS-Bereich, der unglaublich dynamisch ist, auch wahnsinnig schnell. Da musst du auch schnell sein, sonst funktioniert es nicht.
Ja, ich habe das ja das große Glück gehabt, das einmal hautnah miterleben zu dürfen, wie so eine Ausbildung abläuft, weil mein kleiner Bruder wie ein relativ großer Teil unserer gesamten Familie mit dir zusammenarbeiten darf, immer noch. Vor 2 Jahren den Einstieg bei SoSafe auch gemacht hat als SDA und mittlerweile da relativ viele Stufen erklommen hat in dieser, ja, Learning Machine, die du da aufgebaut hast, und kann an der Stelle tatsächlich sagen, ich beobachte das ja immer nur so von der Seite aus, aber es ist schon grandios, also wie da Quereinsteiger, die aus einem ganz anderen Bereich kommen, tatsächlich reinrutschen können und in kürzester Zeit einfach sich so professionell aufstellen, dass sie da echt eine wahnsinnige Karriere hinlegen. Du hast mal zu mir gesagt, ganz zu Beginn, und jetzt muss ich gucken, ob ich das Zitat richtig noch zusammenkriege, du kannst es wahrscheinlich noch besser. Wenn wir bis zu diesem bestimmten ARR-Ziel fürs Quartal kommen wollen, dann muss ich es irgendwie schaffen, eine Unit aufzubauen, bei der jeder seinen kleinen Teil an Verantwortung zum großen Ganzen beiträgt. Und wenn jeder das tut, dann kommen wir am Ende zu dem Ergebnis, das ich haben will. Und das hast du zu mir ganz am Anfang gesagt und vor kurzem hast du es wieder zu mir gesagt und hast gesagt, guck, ich habe es doch gesagt, wenn das jeder macht, dann schaffen wir es und jetzt haben wir es geschafft. Wie organisierst du das, dass du diese Verantwortung auf so viele verschiedene Schultern verteilst?
Noch einen kleinen Einschub, den ich vorweg schicken muss, was wir natürlich trotzdem machen, also obwohl wir vielen jungen Menschen die Karriere ermöglichen, haben wir natürlich zuerst im Anfang in unserem Produktbereich absolute Branchen- und Produktspezialisten, die das Produkt zusammenbauen, damit es eines, wenn nicht das weltbeste Produkt ist, was du in dem Bereich haben kannst. Und da stehen wir natürlich auf Schultern von Giganten. Das Zweite ist, dieser Ausbildungsprozess, den du dann durchläufst, den machst du natürlich auch mit wahnsinnig smarten Leuten. Also wir haben natürlich hier hoch ausgebildete Menschen dort bei uns, die einfach nur diese Fachexpertise im Bereich Cyber Security vielleicht vorher nicht hatten, weil es die auch einfach am Markt wirklich ganz, ganz schwer nur zu holen gibt. Und wir haben die in Kernbereichen, eben in der Ausbildung und so weiter, dann da, dass das Wissen dort vermittelt wird. Ich will ein bisschen so relativieren, nicht, dass die Leute denken, wir haben da so wirklich, ich sag mal, nicht die Leute mit der richtigen Fachexpertise da draußen. Das haben wir schon. Wir müssen die halt nur einfach selber vermitteln, damit die Leute die haben. Ne? Und das Produkt hilft uns dabei.
Das ist korrekt, aber man muss dazu natürlich auch sagen, ihr bildet die Leute nicht nur im Bereich Cybersecurity aus, sondern die Leute, die dazukommen, sind zum Teil auch, also zumindest am Start ihrer Karriere, keine Sales-Experten.
Nee, genau. Also das ist der andere Teil. Ich wollte nur sagen, also das würde man vielleicht jetzt vermuten, dass wir halt eher so in so eine vertriebliche Ausbildung gehen. Das ist auch so. Also auch vieles wird da vermittelt, auch weil ich glaube, dass Vertrieb heute auch gerade im Tech-Bereich anders gelebt wird als der Außendienstler vor 30 Jahren, der irgendwie mit seinem A4 durch die Gegend gefahren ist und aus dem Köfferchen verkauft hat. Das ist war auch eine harte Arbeit. Ich glaube, das ist auch oftmals falsch gesehen worden, dass das irgendwie keine harte Arbeit gewesen ist. Aber ich glaube, heute gehört da was anderes zu. Aber ich wollte nur sagen, das sind zwei Tracks, die du da lernst. Du lernst auf der einen Seite irgendwie das Fachwissen, was du brauchst, um dieses Fachprodukt auch irgendwie am Markt irgendwie erklären zu können. Und das andere ist eben klar, die vertriebliche Ausbildung, die du halt auch noch brauchst. Und da hast du gefragt, wie baust du das auf, dass du das arbeitsteilig so hinbekommst, dass am Ende irgendwie das rauskommt, was du irgendwie haben willst. Und da habe ich natürlich oftmals in meinem Leben auch erfahren, dass das nicht funktioniert. Also da hast du natürlich alles schön aufgebaut und irgendwo bricht das Ding, weil du entweder nicht genug Anfragen generierst durch die Pipeline oder beziehungsweise durch die Teile, wo du vorher vermutet hast, da kriegst du genug Anfragen raus, ob das Marketing war, ob das irgendwie die eigenen Anfragen waren, die du generiert hast durch Outbound-Maßnahmen, ob das die Partner waren, die vielleicht nicht das beigetragen haben, was du dir gewünscht hast, oder weil du es dann eben auf der AI-Seite versemmelt hast, weil du eben nicht die Umsätze dort generieren konntest, die du dir vorher vorgenommen hast, du hast die Conversion Rates nicht einhalten können. Es ist ein relativ diffiziles Gebilde. Also du baust es auf Anekdoten und verfeinerst es natürlich immer weiter. Und je weiter du dann kommst und je mehr, es ist ja fast, also vielleicht springt einem das nicht so an, aber wenn es ein bisschen größer wird, wird es eigentlich einfacher, weil du es dann eben genauer planen kannst. Also du hast dann sozusagen nicht so große Ausfallrisiken, wenn da ein Kunde mal nicht kommt. Oder wenn da einmal vielleicht irgendwie zwei, drei Anfragen zu wenig kommen, sondern je mehr du dann da hast, desto mehr hast du natürlich auch Anfragen, dann ist die Pipeline größer und dann werden die Ausfallrisiken ein bisschen kleiner. Jetzt heute bin ich mega happy, dass wir das jetzt in Folge doch ziemlich oft, ziemlich genau hingekriegt haben, also das zu liefern, was wir uns vorher vorgenommen haben. Und da muss ich auch nur sagen, Kudos an alle, die da mitmachen. Also wir haben wirklich relativ konsistent unsere Pipeline, die wir vorhin so überlegt haben, die wir brauchen, auch generiert. Und das ist nicht so, dass das eine gerade Linie ist. Das misst du sozusagen an der Stelle durch, siehst dann, hups, an der Stelle, da hast du da zu wenig. Dann gehst du da rein und dann wird nochmal nachgearbeitet und guckt, okay, da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen mehr Gas geben, damit wir das da schaffen. Dann musst du da mal eine Effizienz drehen und sagen, da hast du sehr viele Leads generiert, aber die haben nicht das gebracht, was du wolltest. Also musst du nochmal umsteuern. Also es ist nicht so, dass das ein gerader Fluss ist, aber du hast viele Datenpunkte, die du quasi immer wieder durchmessen kannst. Und das kannst du im Sales natürlich auch machen. Und das war auch meistens immer einer der ersten Punkte, die ich gemacht habe, sicherzustellen, dass du es halt auf jeden Fall auf der vertrieblichen Ebene, wenn du halt mit Kunden sprichst und wenn du versuchst, Kunden von deinem Produkt zu überzeugen, dass du es an der Stelle nicht versemmelst. Und dass du da halt gut arbeite. Das ist ja da, wo ich letztendlich herkomme. Und was ich auch gelernt habe, wenn du eben auch für ein Unternehmen arbeitest, was nicht als allererstes angerufen wird, wenn es darum geht, ob man sich mal vorstellen kommt, sondern eher Nummer 4 und Nummer 5 mal angerufen wird, weil man vielleicht noch ein 4., 5. Vergleichsangebot braucht. Wie stellst du dich da auf und wie schaffst du es trotzdem, dein Produkt so hinzustellen, dass die Leute sagen, ach okay, habe ich gar nicht gesehen. Ist ja doch interessant. Wie bereitest du dich vor? Was sind Erwartungshaltungen, die ich glaube, jeder Vertriebsmensch heute bedienen muss? Wie mache ich meine Hausaufgaben vorher? Wie mache ich meinen Research? Wie gucke ich, dass ich Leute nicht mit einer 1-zu-N-Präsentation, die jeder andere auch so sieht, langweile, sondern wie baue ich das vernünftig auf, dass ich auf Augenhöhe mit Kunden komme? All diese Dinge versuchst du dann zu optimieren und damit hast du dann eben entlang dieser Umsatzplanung ganz viele Punkte, die du optimieren kannst. Und im besten Falle funktioniert das und dann kommt das bei raus, was du dir vorher vorgestellt hast.
Das bedeutet, in meiner Vorstellung und vielleicht auch in eurer Vorstellung sitzt Frank eigentlich den ganzen Tag vor so einem, wie so ein DJ, vor so einem Pult. Und da gibt es halt verschiedene Knöpfe für verschiedene Conversion Rates und er dreht eigentlich immer an den einzelnen Knöpfen, damit sie besser werden. Und da, wo gerade was schief läuft, leuchtet es dann rot und so und da springst du dann rein, richtig?
Das wäre schön. Natürlich gibt es Systeme, die dir gewisse Dinge sagen, aber wie du ja eben richtigerweise gesagt hast, weil du es teilweise mitkriegst, rede ich natürlich sehr viel mit Menschen, weil die Knöpfe sind halt keine Knöpfe, sondern Menschen.
Und auch laut. Laut vor allem. Ja. Laut immer. Laut.
Soll man dazu sagen. Also auf jeden Fall redest du viel mit Menschen, weil natürlich die Knöpfe keine Knöpfe sind, sondern Menschen, die irgendwo an allen Stellen irgendwie ihre Aufgaben haben. Und oft auch nach einer gewissen Zeit natürlich auch eigentlich einen sehr, sehr guten Überblick über das haben, was sie da tun. Aber vielleicht hakt es manchmal und dann versuchst du natürlich immer steuernd einzugreifen. Ne? Und steuernd eingreifen heißt halt Gespräche führen und zu überlegen, okay, was haben wir denn bisher gemacht? Was hat denn dazu geführt, dass wir jetzt da stehen, wo wir stehen? Was könnten wir denn anders machen? Lass mal versuchen, lass mal probieren. Ich bin halt, wenn es auch vor allem darum geht, wie steuerst du das, oder habe zumindest den Anspruch an mich selber, da ein radikaler Pragmatiker zu sein. Ich habe gar nicht so immer die erste Idee, wie es jetzt besser gehen könnte. Aber jede Idee ist erstmal willkommen und dann wird sie halt ausprobiert. Und dann wird halt gemacht und geguckt und dann wird relativ schnell versucht, irgendwo zu sehen, sind wir auf Kurs, sind wir nicht auf Kurs? Und dann wird nachgesteuert. Und nachsteuern machst du eigentlich dann die ganze Zeit. Es ist eigentlich kein Quartal, an das ich mich erinnere, egal welchem Unternehmen ich war, was irgendwie so abgelaufen ist wie das davor. Sondern du hast immer wieder angefangen, oft hat sich das Produkt mal verändert, dann hat sich aber auch die Marktlage verändert. Dann haben wir gedacht, Mensch, wir könnten das da noch besser machen. An der Stelle lassen wir was liegen. Da müssen wir eigentlich die Preise nochmal irgendwie anfassen. Da sind wir nicht genau gut aufgestellt. Das ist eigentlich Käse. Dann haben wir uns wieder unsere Demos angeguckt und dachten, Mensch, die sind eigentlich auch nicht so toll. Die könnte man besser machen. Dann haben wir uns wieder an anderer Stelle Dinge überlegt. Also letzten Endes bist du eigentlich nie fertig. Also ist ein ständiger Prozess, den du da machst.
Ja, das merke ich. Frank ist auch nie fertig. Also auch um 21 Uhr noch nicht. Allerletzte Frage habe ich und danach ist Schluss. Wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, haben wir jetzt unsere vorgenommene Zeit schon wieder gesprengt, wie immer. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen SDA und BDA?
Geschmack. Ja, ich habe ehrlicherweise keine Ahnung. Wer es weiß, ich freue mich über Tipps und Tricks. Wahrscheinlich hat irgendeine Company mal angefangen und hat die SDRs benannt und irgendeine andere Company ist losgezogen und hat sie BDRs genannt. Ich glaube, man sich in Deutschland immer noch ein bisschen wehrt, das Wort Sales zu benutzen und auch das Wort Sales in irgendwelche Titel reinzunehmen, weil das immer noch ein bisschen anrüchig ist, hat man es, glaube ich, dann in manchen Unternehmen irgendwie unter BDA subsumiert. Ich habe es aber auch schon woanders erlebt, dass BDA quasi die Promotion von SDA ist. Ich habe es aber auch schon andersrum erlebt. Also man findet irgendwie alles und es gibt ja viele, die mittlerweile auch da Interessenverbände gegründet haben. Grüße an die Freunde von SDRs of Germany, die da sich wiederum zusammentun und sagen, da können wir eigentlich viel machen. Auch unsere Freunde vom Enablement helfen natürlich viel und versuchen da Ausbildung zu betreiben. Wer es mir mal erklären kann, ich höre gern zu. Ich habe in der Praxis aber irgendwie schon alles gesehen. Von daher, wir nennen sie einfach SDRs. Da gibt es verschiedene Karrierestufen bei uns, die man machen kann, analog unserer Vertriebssystematik, ob du eher im kleinteiligen Segment unterwegs bist, also bei kleinen Unternehmen, mittelgroßen Unternehmen, Enterprise-Unternehmen, und dementsprechend gehst du auch bei den SDRs durch einen Karrierepfad durch, bevor du dann eben, nachdem du das eine Weile lang gemacht hast, dir überlegen kannst, was ist der nächste Schritt für mich im Unternehmen. Die meisten werden AI, aber es gibt auch andere, die dann sagen, ich gehe in den Partnerships-Bereich, ich werde CSM, ich werde irgendwas anderes. SaaS-Organisationen sind groß. Kann ich viel machen.
Da können wir ja auch in einer gesonderten Folge vielleicht irgendwann nochmal drüber sprechen. Für heute ist Schluss, würde ich sagen. Ne? Okay. Wir haben jetzt relativ viel Redezeit dir jetzt hier gegeben. ist bestimmt auch eine gute Übung für...
Ich hoffe, es war nicht langweilig.
für all die Talks, die jetzt in Zukunft noch kommen. Du wirst ja auf dem Artist Summit sicherlich auch ein bisschen
Aldi-Talk?
Was...
Aldi-Talk?
Okay. Mhm, genau. Sicherlich auch noch ein bisschen was dazu erzählen, wer dich gerne mal live sehen möchte. Genau, vielen Dank dir.
Danke dir auch.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.